Herrschaften, die Big Show 529 beginnt also mit dem Fußball und ich freue mich zum einen, dass unser Musikbeauftragter, wie er mittlerweile heißt, er ist aufgestiegen in den Ranks von Sportradar 360, Andreas Renner von der Zone am Start ist. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen. Von wohin nach wohin bin ich aufgestiegen?
Naja, das weiß man noch nicht genau. Also die Karriereleiter muss man sehen. Und wir haben ihn gestern Abend gehört bei einem fantastischen Fußballspiel. Gemeinsam mit Christian Bernhard. Das ist von ebenfalls der Sohn. Das ist Jan Plate. Guten Morgen, lieber Jan.
Schönen guten Morgen, ihr beide.
Es war, und ich bleib gleich bei dir, Jan, ich bin alt und manchmal bin ich auch müde. Und ich setze mich also um 8:45 hin und denke mir, na gut, ein paar Minuten schaue ich rein. Und dieses Spiel gestern zwischen Italien und Spanien im Mailänder San Siro Stadion, das hat mich von Beginn an gepackt. Ich habe es dann bis zum Ende angeschaut. Es ist ja nochmal richtig spannend geworden, wie aus dem Nichts. Warum wer war mehr dafür verantwortlich, ist meine Auftaktfrage, dass sich so ein grandioses Fußballspiel entwickelt hat, Jan, aus deiner Sicht?
Zwei Menschen, würde ich sagen, sind dafür hauptverantwortlich. Und die heißen Luis Enrique und Roberto Mancini. Denn also wenn du die als Trainer hast, dann kannst du, glaube ich, gar nicht irgendwie anders als richtig Fußball spielen oder es zumindest versuchen, auch in so einer Phase. Und Christian Berner, mit dem ich kommentiert habe, wir haben das dann nach dem Spiel auch festgestellt, weil wir im Vorfeld auch überlegt haben, wie intensiv wird. Und die kommen alle aus vielen Spielen jetzt schon in ihren Ligen und so und haben uns dann am Ende angeguckt und gedacht, Mensch, also von der ersten Minute an totale Intensität, Emotionalität, ganz viel Fußball, richtig, richtig guter Fußball. Und ja, also Chiellini hat das, glaube ich, mal stellvertretend für alle Italiener gesagt, wenn du zur Nationalmannschaft eingeladen wirst, macht es einfach seit geraumer Zeit großen Spaß für Italien Fußball zu spielen. Und bei den Spaniern, ja, schafft Luis Enrique trotz all der Kritik, die ihm in meinem eigenen Land auch entgegenschlägt, aus verschiedenen Gründen, immer wieder eine Mannschaft um sich zu scharen, die auch Lust auf Fußball hat. Und gestern haben sie es mal wieder gezeigt. Es war so ein kleines Revival auch des sehr erfolgreichen spanischen Fußballs.
Es war ganz, ganz großartig anzuschauen. Andreas, wenn man dir Anfang der Woche gesagt hat oder hätte oder dich gefragt hätte, am Mittwoch übrigens Spanien gegen Italien, hättest du per se sofort gewusst, dass es das Halbfinale der Nations League ist? Weil ich fand, dass das, also für meinen Teil, ich hätte es nicht gewusst.
Ja, also ich hätte es gewusst.
Okay, gut, dann passt.
Ich gebe zu, hättest du mich 4 Wochen vorher gefragt, hätte ich es wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass das dann da stattfindet, beziehungsweise ich hätte nochmal nachdenken müssen, weil das die Finalrunde der Nations League jetzt stattfindet, ja, aber wir sind hier halt auch in einem Land, in dem wir uns die Nations League von Anfang an konsequent schlecht geredet haben.
Ja.
Und da muss man dann halt auch mal klar sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, da hat jetzt gestern Italien gegen Spanien gespielt und heute spielt Belgien gegen Frankreich, da muss man jetzt halt mal ehrlicherweise zugeben, viel besser wird es im Weltfußball zurzeit nicht. Und wenn mir dann jemand erzählen will, das ist ein nutzloser Wettbewerb und ihr habt ja jetzt gerade selber das Spiel gestern gelobt, nutzloser Wettbewerb, auf den die Spieler keinen Bock haben, nö, das sind nur wir Deutschen, die uns das mies geredet haben.
Wir Österreicher übrigens nicht, denn wir Österreicher haben über diese Nations League unsere einzige Chance, uns für die WM 2022 zu qualifizieren. Das aber erstaunlicherweise erst wieder im kommenden Frühjahr. Wir haben vorige Woche, Jan, an dieser Stelle auch mit Andreas Renner ein bisschen beklagt, wie es mit dem FC Barcelona bergab geht. Aber wenn ich mir gestern den Sportskameraden Gavi anschaue, der unfassbar frech gespielt hat, fand ich, für sein Alter. Dann haben wir Pedri, der gestern nicht gespielt hat, aber um den spanischen Fußball ist es, glaube ich, was die Jugend angeht und reingekommen ist er dann auch noch Jeremy Pino, der mir auch extrem gut gefallen hat, auch weil er so frech war. Also um den spanischen Fußball, was die Jugend angeht und auch um Barcelona ganz speziell, ist es nicht schlecht bestellt, Jan, oder?
Nee. Ist es nicht. Wobei man natürlich bei den ganzen Kerlen, und den ersten, die du angesprochen hast, Gavi, der ist gerade mal 17 und 62 Tage, natürlich mal gucken muss, wie sich das entwickelt. Also auf den lastet dann jetzt irgendwie, vor allen Dingen, wenn sie für den FC Barcelona spielen, schon eine ganze Menge. Und dann muss man wirklich mal abwarten, wie die das verpackt kriegen, auch in den nächsten Jahren. Bei Ansu Fati gab es eben die unglückliche Situation, dass er toll gestartet ist und dann 10 Monate verletzungsbedingt ausgefallen ist. Jetzt soll er schon wieder der Heiland sein. Also ich bin mal gespannt, was das alles mit denen macht. Aber grundsätzlich auch, und ihr habt es dann sicher ausgiebiger thematisiert dann letzte Woche auch mit Barca, sorgt diese finanzielle Situation bei einigen Clubs und vor allen Dingen beim FC Barcelona natürlich auch dafür, dass sie jetzt verstärkt wieder drauf setzen müssen. Also ich habe den Namen nicht ganz parat, aber der Mann, der gestern die Zahlen vorgestellt hat, oder ja, gestern war es, meine ich, beim FC Barcelona und sehr
800 Millionen waren es,
klar gewesen. Ja.
Waren es nicht 800 Millionen Verlust im letzten Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr?
Ja, genau. Es sind auf jeden Fall über 400 Millionen Nettoverlust. Und zu gar nicht so großen Teilen ist das alles Corona-bedingt gewesen, sondern eben auch, also verschiedenste Sachen, die da irgendwie auch eben mit reingespielt haben. Aber der hat eben auch gesagt und der muss das, wie gesagt, sehr, sehr gut auch dargestellt und überhaupt gar nicht beschönigt haben, aber seine Meinung war dann irgendwie auch, dass jetzt noch mehr auf den Nachwuchs gesetzt wird und dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis sich da richtig junge Leute richtig groß entwickeln. Mal gucken, ob das wirklich so kommt. Aber grundsätzlich, wenn wir nur so ein bisschen grob drüber fliegen über den spanischen Nachwuchs, kann man sagen, ja, klar, kommt da wieder richtig was mit Potenzial, aber gucken wir mal, wie sich das so in einem Jahr wieder gestaltet. Und Pedri, du fehlt verletzungsbedingt, weil der ungefähr 700 Spiele gemacht hat in den letzten 5 Monaten. Also die werden auch zum Teil verheizt, dass man so ein bisschen die Augen zukneifen muss und sagen muss, okay, macht das Sinn, wie ihr das macht. Aber ja, wir kennen die Kurzlebigkeit und die Notwendigkeit, im Fußballleben auch schnell Erfolg zu haben. Und wenn dann ein 18-Jähriger dafür steht, dass er das garantieren kann, dann wird er halt auch ausgequetscht mit EM, Olympia, und jetzt Muskelverletzung.
Und keinem freien
also,
Juni.
Wenn ich da dran anknüpfen darf, ist natürlich alles wahr. Der Nachwuchs in Spanien gilt übrigens auch für Italien, die ja ähnliche Finanzprobleme haben. Nicht ganz so krass wie diese beiden Beispiele, aber wenn ihr mal die Zahlen von Juventus oder von Inter anschaut, da wird es einem auch Angst und Bange. Die setzen auch auf die Jugend, weil sie müssen. Und die Mannschaften, wenn Top-Mannschaften auf die Jugend setzen, dann machen sie das immer nur, weil sie müssen. Und was man jetzt dazu sagen muss, wenn man dann auf der einen Seite sagt, ja, da kommt guter Nachwuchs hoch und das ist auch eine Chance und das wird schon ganz okay. Ja, aber wenn wir jetzt gerade von Barcelona und von Real Madrid reden, das sind ja die beiden Mannschaften, die die Fantasie befeuert haben, weil bei denen immer die besten Spieler der Welt gespielt haben und die hat man dann halt höchstens mal zufälligerweise im eigenen Club und ansonsten muss man die von außerhalb zukaufen und das wird auf absehbare Zeit nicht gehen. Also um da jetzt auch nochmal Zahlen zu nennen, Barcelona hatte letzte Saison ein Gehaltsvolumen von 600 Millionen Euro, das wurde jetzt auf unter 100 reduziert.
Tja.
Von der Vorgabe der Liga. Also ein Sechstel von dem, was vorher da war, nur dass man das jetzt nochmal versteht, wenn wir jetzt von Fußball-Bundesliga-Verein reden, der ein Gehaltsvolumen von 100 Millionen hat, dann sagt man, alles wunderbar, ist ja super, ja, aber wir reden von einem Verein, der auch dafür stand, dass die teuersten und besten Spieler der Welt bei ihm spielen und dann ist mit dem Gehaltsvolumen halt nicht mehr viel zu machen, weil das ist das, was Valencia in der letzten Saison zum Beispiel für Spielergehälter ausgegeben hat und die wurden jetzt auch deutlich zurückgekürzt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich will nur sagen, ja, die Jugend wird helfen und die wird helfen, die Lücken zu füllen und die haben mit Sicherheit alle gute junge Spieler. In Italien setzen wir auch schon lange auf die jungen Spieler und das läuft gut. Aber wenn wir davon reden, dass das die Leuchtturmvereine Europa sind, Juventus, Real, Inter Mailand, FC Barcelona, muss man einfach die Erwartungen einschränken. Die werden auf diesem Niveau nicht weiter Spieler verpflichten können, auf absehbare Zeit.
Erstaunlich natürlich bei den Spaniern. Ein Wort dazu vielleicht noch, dass von Real Madrid wieder niemand dabei war. Dafür hat Luis Enrique auch Feuer bekommen zu Hause. Und Jan, ich weiß, du hast früher auch mal Tennis kommentiert, was ich übrigens auch sehr geschätzt habe. Dich als Tennis-Kommentator ist schon ein bisschen her. Ich habe vor 2 Tagen ein Interview gelesen mit Rayleigh Opelka, der ja doch eine sehr, sehr ausgeprägte Meinung zu vielen Dingen hat und der hat dann den Kernsatz, den er auch gesagt hat, vergleicht unsere Generation bitte nicht immer mit Agassi und Sampras, weil das halt die letzten Amis waren, Andy Roddick ist danach zwar noch gekommen, aber Agassi, Sampras, die letzten richtig großen US-Amerikaner und lehne mich jetzt aber ganz weit aus dem Fenster und ich frage dich, darf man so ein Gespann wie Gavi und Pedri und auch Ansu Fati, darf man die schon mit Iniesta und Xabi vergleichen oder darf man nur hoffen, dass die mal in diese riesigen Fußstapfen treten könnten?
Danke für die späten Tennisblumen. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Und B, nein, auf gar keinen Fall darfst du ihn vergleichen, auch wenn manche Bewegungen irgendwie ähnlich aussehen und das natürlich die Jungs sind, von denen sie sich wahrscheinlich die meisten YouTube-Videos angesehen haben, Gabi und Konsorten. Also und Pedri, der klar in seinen Bewegungen auch an Iniesta erinnert, aber nein, das ist natürlich viel zu viel, wenn man die jetzt schon irgendwie mit den Leuten vergleicht, die 10, 12 Jahre auf dem höchsten Niveau, auf dem man Fußball spielen kann, in ziemlich zentraler Rolle, da eben den Ball haben laufen lassen. Also die Erwartungen steigen natürlich auch dadurch, dass Luis Enrique die dann gleich nominiert. Und wie du richtig angesprochen hast, ist es gerade so, dass natürlich auch der Streit entsteht, vor allen Dingen aus der Hauptstadt Madrid mit der Hauptstadt Kataloniens, mit Barcelona. Wer wird nominiert? Warum werden die nominiert? Warum wir nicht? Warum ist er irgendwie immer noch so Barca zugeneigt, Luis Enrique, wo er doch für beide Mannschaften gespielt hat in seiner aktiven Karriere? Und du, wenn du einen 17-Jährigen und 18-Jährigen berufst von Barcelona, dann gucken sie natürlich in der Hauptstadt und sagen, aha, und dann noch Sergio Roberto und dann noch Busquets, obwohl die gerade so schlecht Fußball spielen. Von uns ist niemand dabei, aber zur Wahrheit, und ich habe es gestern im Kommentar auch mal gehört, finde ich, also letztendlich musst du von Barcelona gerade niemanden nominieren, genauso wenig wie von Real Madrid, das ist nur meine persönliche Meinung. Aber jetzt, wenn man heute mal irgendwie die Presse kurz angeguckt hat, gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, ihr Gabi-Kritiker und ihr vor allen Dingen Luis Enrique-Kritiker, der ist erst 17, aber guckt mal, was der gemacht hat. Und klar, diese Unbekümmertheit, die ist dann auch großartig, aber der ist weiterhin erst am absoluten Anfang. Der hat noch keine 400 Profiminuten auf seinem sehr, sehr jungen Buckel. Und deswegen würde ich solche Vergleiche in jedem Leben anstreben, auch wenn sie natürlich nahelegen, wenn du in Blaugrana spielst. Und ja, natürlich, die Sehnsucht da ist. Wann kommt der nächste Iniesta und der nächste Xavi? Aber Ricky Putsch, von dem keiner mehr spricht, galt vor 3 Jahren auch als der nächste einer von beiden. Und wir können die wen auch immer noch mit reinnehmen. Gerard Deulofeu oder wie sie auch immer heißen, also irgendwelche Jungs, von denen eigentlich nicht mehr viel geredet wird.
Tja, zum Glück haben wir Yusuf Demir, wir Österreicher, nach Barcelona verfrachtet und der wird uns dann rausreißen. Schon am Samstag gegen die Pharaoneninseln. Schauen wir mal, wie das denn hinhaut. Ja, für mich nur noch die Top-Information gestern, weil du hast ja auch deinen Co-Kommentator gefragt, Jan, das war, wie viele Länderspiele Marcos Alonso auf seinem Buckel hat und das auf seinem schon etwas älteren Buckel, und gestern war das 4. Länderspiel erst, was eigentlich Wahnsinn ist im Großen und Ganzen. Ja. Andreas, apropos Jugend, apropos Spieler, die, na lass mich mit einem etwas älteren Spieler anfangen. Ich habe mich wirklich gefreut am Sonntag, als Timo Werner dieses Siegtor für Chelsea geschossen hat, weil mir ein kleines bisschen leid tut. Aber wenn ich mir die österreichische Fußball-Bundesliga anschaue, und wenn ich mir aber vor allen Dingen die Salzburger in der Champions League anschaue, und wenn ich Karim Adeyemi, den ich im letzten Jahr ein bisschen übersehen hatte, ich wusste nicht, wie gut er ist, aber wie viel hast du von Karim Adeyemi schon gesehen? Ich sage, ein unfassbar exzellenter Fußballer, schnell, kann kicken, hat mittlerweile auch Nerven. Gut, den Elfer in Sevilla hat er verschossen, aber zu Hause dann 2 getroffen gegen Lille. Entsteht ein Luxusproblem für Hansi Flick, dass er vorne ja Werner hat, er hat Sané, der wieder gut spielt, Gnabry, er hat Kai Havertz, er hat Thomas Müller, der keinen freien Juni hat, und jetzt hat er auch noch Adeyemi. Sind das glorreiche Zeiten, die da auf Hansi Flick zukommen?
Also, ich meine, du kannst die Welt so betrachten, wenn du das magst.
Als Österreicher muss ich das, Andreas. Das muss ich. Wir haben keinen Stürmer.
Ja, okay. Aber dann würde ich halt sagen, okay, Timo Werner, bei Chelsea keine Stammkraft. Auch wenn er letzte Woche mal wieder ein Tor geschossen hat. Ne? Kai Havertz, letzte Woche auf der Bank, weil in der Formkrise. Leroy Sané, gerade dabei, sich aus der Formkrise rauszuarbeiten. Thomas Müller, über 30. Also man kann die Sache auch von einer anderen Perspektive aus sehen und dann sagen, vergleiche ich das zum Beispiel mit dem, was die Franzosen haben, sind wir da immer noch nicht besser. Ne? Also wir brauchen viele gute junge Spieler, die auch die entsprechende Entwicklung nehmen. Und über Timo Werner haben wir vor den letzten Turnieren regelmäßig gesprochen. Und ich glaube schon vor der WM 2000, nee Moment, was Turnier war das, ich bin gerade verwirrt. Also auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich vor einem großen Turnier gesagt habe, Timo Werner, also ich wurde gefragt, welcher Spieler muss funktionieren. Ich habe gesagt, Timo Werner muss funktionieren. weil das ist unsere beste Option in der Sturmmitte. Und wenn Adeyemi jetzt dann dazukommt und das auch spielen kann, ist das schön. Über Lukas Mecha haben wir nicht geredet, der für die U21-Nationalmannschaft zuletzt aktiv war. Das ist auch eher so der, also der kann klassischen Mittelstürmer spielen. Aber wir sind tatsächlich da auf der Suche. Also ich sehe das nicht als Luxusproblem. Weil gerade wenn wir jetzt über die zentrale Stürmerposition reden und über Timo Werner, der ja auch viel über die Seite gekommen ist in den letzten Jahren, da muss man ganz klar sagen, da sind wir nicht top besetzt, ne? Mit einem zentralen Abnehmer. Und Timo Werner auf der Suche nach sich selbst. Wir drücken ihm alle die Daumen, dass das klappt und dass er sich da beim FC Chelsea durchsetzt. Aber wie gesagt, Stammkraft ist er da nicht und wir haben da eher Nachholbedarf.
Siehst du das auch so? So realistisch, Jan?
Ja. Unterschreibe ich komplett. Also ich freue mich auch für Adeyemi und habe den auch in der Champions League Quali schon gesehen und muss eh sagen, also was Matthias Jeißle da auch wieder hinbekommen hat, der da irgendwie und über den Fußball, die Art, wie sie spielen, kann man sich ja fast nicht streiten. Über vieles andere wahrscheinlich sonst schon auch bei RB, aber was die da machen und was auch er macht, welchen Sprung er gemacht hat, denn der hatte, glaube ich, auch ziemliche Anlaufschwierigkeiten, Adeyemi, bei den Salzburgern. Ja. Aber das ist wieder sehr stimmig, das kriegen sie ja irgendwie immer hin. Und grundsätzlich, ja, finde ich auch, genau wie Andreas sagt, also ich drücke auch Herrn Werner die Daumen, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, irgendwie jemanden wie Lukaku vorne mal in der deutschen Nationalmannschaft stürmen zu haben, würde ich, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Also es ist, ja, das Potenzial ist da, aber also die Möglichkeiten sind dafür, Hansi Flick. Gut, dass er ein bisschen überlegen kann, auch ein bisschen Möglichkeiten hat zu variieren. Und genau, jetzt haben sie Sané alle wieder zusammen hingekriegt, Flick und Nagelsmann. Und ja, mal gucken, wie das jetzt wird.
Sehr, sehr schön. Wir hangeln uns von einem Spiel, das Jan Plate kommentiert hat, zum nächsten, nach einer kurzen Pause. Denn dann wollen wir uns ein bisschen um die Bundesliga noch kümmern.